Tradition des Apostel Paulus folgend, möchte ich natürlich auch die Grüße ausrichten, einmal von meiner Frau Andrea, die heute Dienst in der eigenen Gemeinde hat, aber als Verstärkung habe ich ihre Schwester Petra mitgebracht heute mal. Ja, etliche von euch kennen mich, die mich noch nicht kennen, Klaus-Peter Schott, komme aus der Ekklesia-Gemeinde in Lübeck und bin mittlerweile ein fröhlicher Pensionär, war einmal Hauptkommissar bei der Bundespolizei, viele, viele Jahre Gemeindeleiter der Ekklesia-Gemeinde und mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand in dem Sinne. Aber eigentlich gibt es für Männer und Frauen, die Jesus nachfolgen, gibt es eigentlich keinen Ruhestand. Sondern man bleibt im aktiven Dienst für den lebendigen Gott, in all den Möglichkeiten, die uns Gott schenkt. Und ich bin so dankbar, dass ich einer sein darf, der sein Wort weitersagt. Ich bin mir auch der Verantwortung bewusst, die einfach daran geknüpft ist, dass man sein Wort sagen darf und dass sein Wort nie leer zurückkommt. So steht es jedenfalls in Gottes Wort. Und wenn wir uns mit der Jahreslosung beschäftigen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so war mir eine Predigt dazu einfach zu wenig, in Anführungsstrichen. Denn die Liebe Gottes zu beschreiben, ist so unbegreiflich groß. Wir haben es in den ersten Liedern schon gesungen. So weit der Himmel ist, so tief wie das Meer ist, größer, weiter, höher ist die Liebe Gottes zu uns Menschen, Amen. Zu dir und zu mir ganz persönlich. Und das ist ja das Großartige. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, kümmert sich um dich ganz persönlich. Und wir dürfen einen persönlichen Gott haben. Nicht anonym irgendwo, sondern ein Gott, der zu uns spricht durch sein Wort, durch seine Boten, durch seinen Heiligen Geist, durch Brüder und Schwestern. Vielleicht ist auch dieser Text der Jahreslosung eine markante Aussage dazu, dass ja Paulus Geld gesammelt hat für die notleidende Gemeinde Jerusalem. Und wir wissen, dass manche sagen, bei Geld scheiden sich die Geister. Und hier möchte ich mal diesen Bezug herstellen. Paulus sammelt für die Gemeinde Jerusalem aus den Gemeinden in den asiatischen Raum und sagt in diesem Zusammenhang auch, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nicht gezwungen, sondern wirklich als freiwillige Gabe, das, was Gott uns auf unser Herz legt. So ist es auch mit dem Zehnten, den Gott uns anvertraut. Für meine erste Frau Helga und auch für meine zweite Frau Andrea war es immer der Grundsatz, der Zehnte gehört in das Reich Gottes, gehört in das Brothaus, dort, wo ich meine Gemeinde habe. Und das eben freiwillig, nicht gezwungen, sondern einfach aus der Gewissheit, Gott verspricht mir, wenn ich das tue, will er mir großen Segen in mein Leben hineinschenken. Und Geschwister und Freunde, das habe ich mein Leben lang erlebt, nach über 50 Jahren Glauben an Jesus Christus. Ich hatte für diese Predigt ja so drei Figuren mir ausgesucht, die wir auf der nächsten Folie sehen, nämlich diese Figuren von Susan Lordy aus Amerika, die unter dem Begriff Willow Tree bekannt geworden sind. Und diese drei Begriffe möchte ich euch vorstellen. Beim letzten Mal habe ich euch ganz kurz alle drei Begriffe erklärt. Und heute soll es um den Begriff der Liebe gehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dazu hat Susan Lordy diese Figur geschaffen. Eine Frau mit einer roten Rose in der Hand. Und wir wissen, dass unserem Kulturkreis rote Rosen bedeutet. Das ist das, was du deiner Liebsten schenkst. Was du dem Menschen schenkst, was dir vertraut ist. Wo du sie ehren, wo du sie begeistern möchtest. Rote Rosen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Liebe, Freunde, das ist die stärkste Macht des Universums. Für den Schöpfer dieses Universums hat die Liebe den größten und höchsten Stellenwert. Aus Liebe erschuf er Himmel und Erde. Aus Liebe sandte er seinen Sohn in diese unsere Welt. Aus Liebe starb Jesus am Kreuz von Golgatha. In Auferstehung und Himmelfahrt vollendet Jesus seinen Lauf auf dieser Erde. Gott schafft Himmel und Erde und er schafft eine Erde, in der wir leben können. Vielleicht einmalig im Universum. Mittlerweile wissen wir durch die vielen Dokumentationen und Kommentare, dass das Universum so unwahrscheinlich groß ist. Milliarden von Systemen, Milliarden von Sternen. Und genau in der Galaxie, in der wir sind und angesiedelt sind, am äußersten Rand, dieser kleine blaue Planet, den schafft Gott, damit du und ich auf diesem Planet leben können. Genügend Sauerstoff, genügend Sonne, genügend Dinge, die wir brauchen für unser Leben. Im Johannesevangelium, 3. Kapitel, Vers 16, ein Vers, den fast alle auswendig kennen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Geschwister, das ist ein Vers im Evangelium, dieser frohen Botschaft, der in kürzester Form das wiedergibt, was eigentlich der Sinn und das Zentrum unserer Botschaft ist. Gott ist Liebe und bezeugt es an vielen, vielen Stellen in der Heiligen Schrift. Bereits im Alten Testament, im Hohen Lied, wird Liebe einmal dargestellt und sehr drastisch. Dort heißt es im Kapitel 8, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme des Herrn. Viele Wasser können diese Liebe nicht auslöschen, noch Ströme sie ertränken. Und wir haben uns kurz ausgetauscht im Gebet vorhin. Man könnte über Liebe Gottes eine ganze Bibelwoche machen und wir hätten sie immer noch nicht erschöpft. Und deswegen war es mir persönlich, dass ich über dieses Jahreslos einmal 3 Predigten halte. Ich hatte euch beim letzten Mal gesagt, dass die Jahreslosung für mich einen ganz bestollenen Stellenwert hat. Denn wie ich angefangen habe zu predigen vor 50 Jahren, hat Gott mir aufs Herz gelegt, einmal predige einmal über die Jahreslosung. Warum? Weil es so viele Menschen gibt, die religiös sind, meistens die Jahreslosung sogar kennen, aber keine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Deswegen Jahreslosung. Und so oft passt sie genau in die Situation des Lebens hinein. Ich erinnere mich an das Jahr 1989, dort wo die Wiedervereinigung im Raum steht. Und die Jahreslosung hieß damals, dass wir uns zu Gott wenden sollen, denn er ist der Schöpfer und der Herrscher. Und wir sprachen von der Wende damals in dieser Zeit. Und genau in dieses Zeit hinein sprach Gott in der Jahreslosung, wendet dich zu mir, denn ich bin dein Gott. Und Freunde, immer wieder haben Christi Liederdichter versucht, diese Liebe irgendwie zu beschreiben. Lesen, singen wir manchmal. Und ich habe einen Text gefunden, den finde ich besonders stark. Da heißt es, wenn ich das Meer mit Tinte füllte und wäre der Himmel Pergament, wenn jeder Halm wäre eine Feder, sodass man damit schreiben könnte, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Nie könnten Bücher alles fassen, wer noch so groß hier wäre. Und in einem Lied von Udo Jürgens in Merci Cherie finden wir folgende Zeile, die haben wir auch schon einmal gesungen, denn kein Meer ist so wild wie die Liebe allein. War übrigens der Siegertitel des Grand Prix Horizon de la Chanson 1964. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und Freunde, das nicht in unserem Leben zu Gott hin, sondern in dem Leben zu unseren Mitmenschen, in unserem Alltagsleben. Und ein bekanntes Sprichwort sagt einmal, ein Liebeswort hat oft die Macht, ein Wunder zu verbringen. Es bringt aus Leid und dunkler Nacht ein Menschenherz zum Klingen. Der Urheber der Liebe ist der lebendige Gott ganz persönlich. Und ich möchte 2 Bibelstellen zur Ergänzung zum 1. Johannes 2, Vers 16 hinzufügen, nämlich aus dem 1. Johannesbrief. Da heißt es im 4. Kapitel, darin ist erschienen die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und im Kapitel 3, Vers 1 heißt, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Ich fand diese Bekräftigung noch einmal so als kleinen Nebensatz daran. Die Bekräftigung, und wir sind es auch, soll uns immer wieder Mut und Hoffnung geben in unserem Leben. Keiner kann die Gewissheit rauben, liebe Geschwister, weder Menschen noch der Feind Gottes, der Teufel, der Vater der Lüge entlarvt wird. Unser Bruder Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom folgende mutmachenden Worte. Römer 8. Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der seinen einen Sohn nicht verschont hat, sondern hat uns für ihn dahingegeben? Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Beim letzten Mal, nur zur Erinnerung, hatte ich euch das kurz erwähnt, wie wir in Brasilien gepredigt haben, mein Bruder Heinz Eckleder und ich, wie wir einen Missionar für ein paar Wochen vertreten haben, weil er krank war. Und wie wir dann bei den Indios im Urwald gepredigt haben. Und wir haben dann in Deutsch und mit Übersetzer gepredigt. Und bei den Indios habe ich einmal das versucht, praktisch darzustellen, dass wir eben in Christus geborgen sind und dass Gott uns durch Christus anschaut in unser Leben hinein. Und mein Übersetzer, der Willi, das war so ein Mann, 2 Meter mal 1,50. Und dann habe ich mich hinter ihn ganz klein gemacht und habe dann gefragt, ihr Lieben, könnt ihr mich noch sehen? Und nein und so. Und genau so ist das, wenn Gott dich anschaut durch Christus Jesus. Er sieht dich schon in deiner Vollkommenheit als Kind Gottes. Das soll uns viel Mut geben. Denn wer will uns entscheiden von der Liebe Gottes? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße oder Schwert. Und nun kommt der Einzug, Psalm 44. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Christus Jesus. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwart noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Paulus nennt ihr den tiefen Grund für die Gewissheit der Bewahrung und Errettung. Gott ist auf unserer Seite. Er ist für uns, er ist für dich und für mich. Kannst du dir das vorstellen? Dieser gewaltige Gott, der eben Himmel und Erde gemacht hat, alles, was er sieht, aus dem Nichts geschaffen hat. Er ist für dich. Nimm das heute Morgen einmal mit. Gott ist für mich, für mein Leben, in den ich hineingestellt werde. Egal, wie es dir gerade geht, Gott ist für dich. Die Hingabe seines eigenen Sohnes in diese Elend der gefallenen Welt, das ist das unbürgerliche Zeichen seiner unbegrenzten, unfassbaren Liebe unserem Leben gegenüber. Christus und sein Werk sprechen für uns, ihr Lieben. Weil die Liebe Christi sich in seinem Tod so nahtlos unserer männlichen Not zugewandt hat, kann uns kein Leid, keine Entbehrung trennen von dieser Liebe Gottes. Albert II hat einen Liedertext geschrieben zwischen Himmel und Erde. Und dort gibt es eine markante Textpassage, die ich persönlich unwahrscheinlich stark finde. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir, doch sind wir noch hier. Freunde, das ist unsere Stellung zur Zeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier in dieser Welt Und so haben wir ein Stück Auftrag, in der Welt zu erfüllen, als seine Kinder. Nämlich die Liebe Gottes zu offenbaren, weiterzugeben durch unser persönliches Leben. Wie war dieser Einschub ab Psalm 44 gemeint? Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Hinein in so einen hoffnungsvollen Text im Neuen Testament. Vielleicht ist es die Erinnerung daran, dass auch uns unweichlich solche Leiden, ja, gerade um Christi willen erreichen können oder beziehungsweise schon erreicht haben. Oft beten wir für unsere Glaubensgeschwister irgendwo in dieser Welt, denen es eben nicht so gut geht wie wir, die nicht in so einem toleranten Land leben dürfen, wo wir um unseres Glaubens keine Verfolgung in dem Sinne haben. Vielleicht wirst du mal schief angeguckt, wenn du glaubst und wenn du sagst, ich bin Jesu Jünger. Aber sonst können wir doch unserem Glauben frei leben in diesem Land und da können wir Gott unsagbar dankbar sein. Umso tröstlicher, Geschwister und Freunde, ist die Weiterführung des Textes im Römerbrief. Aber in allem dem überwinden wir weit durch Jesus Christus. Und ich zitiere einen Text aus dem Alten Testament von dem großen König David. Er formuliert einmal im Psalm 18, denn mit dir kann ich Wälle erstürmen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Freunde, das ist die Zusage, die Alttestament, die aber auch unser Neues Testament hineingeht in unser Leben. Jawohl, mit ihm kann ich Dinge erreichen, die ich normal nicht erreichen könnte. Denn die Liebe Gottes, die sich in Jesu Tod erwiesen hat, lässt uns auch einmal und manchmal unterliegen, obwohl wir von dem Sieg des Gekreuzigten leben und dass es wahr wird in unserem Leben. Keine Mächte, keine Realitäten, keine Dimension dieser Welt, nichts Geschaffenes kann zwischen uns und diese Liebe Gottes treten. Unmittelbar Liebe Gottes und offenbart durch Jesus Christus seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Niemand hat größere Liebe als die, dass das Leben lässt für seine Freunde. Das werden wir in der dritten Predigt einmal intensiv betrachten. Warum ist das so? Und die Antwort gibt uns wieder der Apostel Paulus in seinem 5. Kapitel des Römerbriefs. Nun will ich uns sehr gut merken, Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Geschwister, habt ihr schon mal das mitbekommen? Du bist ein Träger des Heiligen Geistes. Und manchmal morgen, wenn man morgen anlacht, dann denke ich manchmal, wow, Klaus-Peter, in all deiner Schwachheit, in all deinen Fehlern, die du gemacht hast, trotzdem, ich darf ein Träger des Heiligen Geistes sein, weil Gott diesen Geist ausgegossen hat in unser Herzen durch seine Liebe, Geschwister und Freunde. Das ist doch das Großartige am Evangelium für dich und für mich ganz persönlich. Denn hier erfüllt die Aussage Jesu. Denn er hatte seinen Jüngern ja nicht im Ungewissen gelassen. Ich werde zwar von euch gehen, aber ich werde euch was hinterlassen. Und das sagt er dann im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir sehen später, die Jünger haben nichts begriffen in der Zeit, wie Jesus da war. Aber danach, wo sie Träger des Geistes Gottes wurden, dann verstanden sie, um was es sich eigentlich handelt. Und Kapitel 16 noch einmal, wenn aber der kommen wird, der Heilige Geist der Wahrheit, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und so war ja auch Jesus. Wenn wir mal das Leben Jesu betrachten, so sehen wir sehr oft, dass er nicht seine Meinungen dargegeben hat, sondern das, was ich vom Vater höre, das vermittle ich euch, das sage ich euch weiter. Und kommen wir zu einer zentralen Aussage zum Verständnis dieses Textwortes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern: Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich will den Vater bitten und er wird euch den anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie nicht sieht und sie kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Geschwister, Brüder und Schwestern, wir sind Träger des Heiligen Geistes, den Gott gesandt hat in diese Welt. Wir wissen, im Alten Testament wurden einzelne Männer und Frauen mit dem Heiligen Geist ja inspiriert, um gewisse Aufgaben zu erfüllen. Männer und Frauen, sogar Handwerker, die an der Stiftshütte gearbeitet haben. Der Geist erfüllte sie. Die Könige wurden in den Geist Gottes erfüllt. Propheten und Priester. Aber es waren eben einzelne Menschen. Und wir als Gemeinde Jesu, neutestamentlich, dürfen Männer und Frauen sein, die durch den Heiligen Geist inspiriert werden, der in so ein Leben hineingekommen ist. Und alle, die Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland und Erlöser annehmen, die werden den Geist Gottes empfangen. Und dieser Heilige Geist, er bezeugt auch in uns die Gotteskindschaft. Noch einmal Römer 8. Denn welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, der euch abermals fürchten möchte, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wow, da kannst du dich mal auf der Couch ganz ruhig hinsetzen und kannst das genießen, diese Aussage, in dein Leben hinein. Danke, dass ich dein Kind sein darf, Vater im Himmel. Denn wir dürfen plötzlich zu diesem großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, Vater sagen. Und dieser Geist Gottes führt uns in ein ganz neues Verhältnis zu diesem Gott. Das Verhältnis von einem Kind zu einem Vater. Geprägt von Vertrauen und freier Verantwortung. Der Gebetsruf Abba, im Aramäischen die kindlich-herzliche Ansage von einem Kind zu seinem Vater, erleben wir in der schwersten Stunde Jesu im Garten von Gethsemane. Wenn uns unendlich gut geht, dann können wir vielleicht gut sein, aber lieber Vater. Aber Jesus gibt hier ein Vorbild, nämlich im Garten von Gethsemane, in der schwersten seines Lebens, da sagt er, aber lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch doch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann ging er den Weg hinauf nach Golgatha. Eine zusätzliche Bestätigung des Heiligen Geistes in unserem Leben ist die Versiegelung und das Unterpfand unseres Erbes. Paulus schreibt an die Epheser im ersten Kapitel: In ihm seid auch ihr, die das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu unserer Herrlichkeit. Nein, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wir sind Männer und Frauen, Brüder und Schwestern. Wir sind sein Eigentum zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist das, was Gott tun kann. Im Alten und im Neuen Testament finden wir da Übereinstimmungen von der Liebe Gottes und der Liebe auch zu unserem Nächsten. Wir kennen das vornehmste Gebot in der Heiligen Schrift. Zunächst im 5. Mose 6 bereits aufgeschrieben, heißt es, du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Mit all deiner Kraft. Und im 3. Mose heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Nun zu einem neutestamentlichen Fangfrage- und Antwortspiel zwischen den Pharisäern und dem Herrn Jesus, aufgeschrieben von Matthäus im Kapitel 22. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn dieses Gebot alles beinhaltet, was für unser Leben als Nachfolger Jesu wichtig ist, finden wir viele Bibelstellen, die diese Tatsache unterstreichen. Wie sieht denn zum Beispiel unsere Stellung zu einem Text aus Matthäus 6, 33 aus? Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Wie sieht es da in deinem Herzen zurzeit aus? Kannst du dein uneingeschränktes Ja zu diesem Text sagen? Sagst du erst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen? Dann würde ich das Gebot, welches mit Gott und unserem Leben zusammenhängt, erfüllen. Persönlich würde ich gerne sagen, mit dem Bruder Paulus, nicht, dass ich schon vollkommen wäre oder dass ich schon alles begriffen habe. Ich jage nach dem Ziel, was du mir gegeben hast. Gott, dieser Text war einer der ersten Texte in meiner ersten Ehe mit meiner verstorbenen Helga, der unser Leben mitgeprägt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und Geschwister und Freunde, in meiner über 50-jährigen Nachfolge sind Erfahrungswerte genau in dieser Sichtung ja, erkennbar. Begebenheiten, wo mir vieles zugefallen ist. Man hört manchmal, ja, das ist Zufall. Nein, nicht Zufall, sondern zugefallen von dem lebendigen Gott an dein ganz persönliches Leben. Ein Beispiel ist meine berufliche Karriere, an der ich nie basteln musste. Immer haben sich andere Menschen für mich eingesetzt. Meine Aufgabe stand darin, die zahlreichen Lehrgänge zu besuchen und die Klausuren erfolgreich abzuschließen. Und sogar darin war Gott meine Hilfe, manchmal in einer Klausur ein Stoßgebet. Ich weiß noch, eine der ersten Klausuren in Einsatzrecht, die ich damals schreiben musste, ich drehe das Blatt um, wie das dann so ist, und lese den Text, und in dem Moment war ja, Funkstille. Blackout, sagt man dazu. Mir ist absolut nichts eingefallen im Moment, was ich zu diesem Text schreiben sollte. Und dann konnte ich nur noch ein Stoßgebet zu Gott, Vater im Himmel, schenk mir irgendeinen Gedanken dazu. Und ich habe dann auch was niedergeschrieben und es hat genau noch für 5 Rangpunkte gereicht in dieser Klausur. Also, Gottes Hilfe in deinem ganz persönlichen Leben, Geschwister, Freunde, aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nach seiner Gerechtigkeit, dann würde ich alles andere zufallen. Und ich habe es zu oft erlebt in meinem Leben. Es wären Stunden, wenn ich ja anfangen würde zu erzählen aus meinem Leben, was da alles geschehen ist. Kommen wir noch einmal zurück zur Ausgießung des Heiligen Geistes, der Liebe durch den Heiligen Geist. Eine Folge unter anderem ist die Frucht des Geistes in unserem Leben, die dann sichtbar wird. Die meisten von euch bekennen den bekannten Brief Galater 5, 22, wo es heißt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. In interessanter Weise auch hier wieder zum Ersten wird die Liebe ausgeführt. Die Liebe zu Gott haben wir jetzt betrachtet, aber jetzt gilt es auch die Liebe zu den Mitmenschen zu erkennen und sie umzusetzen. Im 6. Kapitel des Galaterbriefes lesen wir folgenden Text. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung mit ereilt wird, so helfen wir ihm zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistig seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Und Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an unseres Glaubensgenossen. So schreibt es der Apostel Paulus. Zum Schluss meiner Predigt, Geschwister, möchte ich noch einmal ein paar Verse aus dem Hohen Lied der Liebe im Neuen Testament vorlesen. 1. Korinther 13 heißt es: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Geschwister und Freunde, das ist göttliche Liebe. Und wenn er durch seinen Geist Liebe in unser Herz hineingibt, so können wir auch Träger dieser Liebe sein. Immer wieder eine persönliche Entscheidung. Wir haben es in dem letzten, einem unserer letzten Lieder eben gesungen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Warum? Glaube, Hoffnung, Liebe sind die grundlegenden und entscheidenden Dimensionen in der christlichen Existenz. Sie haben Bestand und bleiben gültig. Auch wenn Glaube und Hoffnung im Schauen münden werden. Wenn wir einmal bei dem Herrn sind, brauchen wir nicht mehr Glauben. Und brauchen wir auch nicht mehr Hoffnung haben, denn wir sind beim Herrn. Der Glaube und die Hoffnung ist erfüllt in ihm. Wenn Gott mich einmal von dieser Welt abruft, ich werde ihn schauen. Und dann werde Glauben und Hoffnung sind erfüllt im Moment. Aber was bleibt? Liebe bleibt, Gottes Liebe in unser Leben hinein. Auch als Erlöste, als Menschen, die durch den Tod zu ihm kommen oder vielleicht tatsächlich durch die Entrückung, dass wir die berechtigte Generation sind, die das erleben werden. Ich denke manchmal, 48er Generation, dort wo ich geboren wurde. Gott pflanzt Israel in das Land der Väter. Existenz immer bedroht, auch jetzt wird zu dieser Zeit. Deswegen beten wir für Israel. Und ich bin so froh, dass dieser Kongress dort in Berlin abgebrochen worden ist, weil ja, tausende von Menschen haben dafür gebetet. Und dieser Kongress wurde abgebrochen. Keine zwei Tage, zwei Stunden waren es gerade. Dann ist das aufgelöst worden. Liebe, die wir tragen dürfen als seine Kinder. Und wie wir im Römer 5,5 gelesen haben, sein ewiges Wesen in unserem persönlichen Leben. Darum ist die Liebe das Größte und bleibt ewig. Amen. Und Herr, wir sind so begeistert davon, dass deine Liebe ewig bleibt. Und dass wir einmal bei dir sein werden, wo nicht Sonne und Mond mehr sein werden, sondern du, Herr, wirst die Sonne sein, die uns erleuchtet. Deine Liebe wird unser Herz erfüllen. Und wir werden bei dir sein ewiglich. Diese Dimension, die wir nicht denken können, Herr, wo unser Leben, unsere Gedanken beschränkt sind in Raum und Zeit, aber wir werden einmal ewig bei dir sein. Und dafür danken wir auch in diesem Tag schon wieder. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.